Wir haben viele Wahrheiten in diesen Liedern ausgesprochen. Menschen haben das so zusammengestellt, diese Texte, Melodien dazu gemacht. Aber all diese Texte, die brauchen ein Fundament, damit sie wirklich tragen. Und dieses Fundament finden wir im Neuen Testament, in den Aussagen dieser Schriften, der Briefe zum Beispiel, die geschrieben wurden. Und so ein Fundamentstück öffnen wir heute im Epheserbrief, sein Rundschreiben, das damals geschrieben wurde von Paulus. Er sagt uns heute, weshalb er in Gefangenschaft war, als er diese Texte schrieb, werden wir entdecken. Und es ist wirklich Fundament. Wir haben heute eine ziemlich große Aufgabe vor uns. Wenn wir den Epheserbrief betrachten, haben wir schon ein Stück eine Reise hinter uns. Er steigt ein, ganz zentral. Was ist mit einem Menschen geschehen, wenn er Jesus Christus in sein Leben aufnimmt? Also eine neue Identität. Wir haben da Rufus als Beispiel genommen. Dann kniet Paulus schon mal nieder, als er das geschrieben hat, und betet einfach: O Herr, lass diese Leser von diesem Schriftstück erkennen, wer du wirklich bist. Also merkt er, haben die das wirklich erfasst? Dann richtet er einen Blick auf diese Welt, das war die Predigt vom letzten Sonntag, wie verdorben sie ist, wie auch dämonisch durchsetzt ist und wie wir in dieser Welt leben, in Gottes Bestimmung. Das sind die ersten 10 Verse aus Kapitel 2. Und jetzt kommen zwei Diamanten. Zwei unglaubliche Schönheiten. Die stehen so nur im Epheserbrief. Es gibt ja viele Wahrheiten, die kann man auch im Römerbrief nachlesen, mit anderen Worten und so. Aber jetzt kommen zwei Stücke und die können wir jetzt nicht überspringen. Geht einfach nicht. Über die muss man reden, sonst hat man den Epheserbrief nicht geschnallt. Das ist so wie der Kern. Tja, ich habe jetzt 30 Minuten Zeit. Und ich mache jetzt Folgendes. Jetzt lege ich das Mikroskop auf die Seite, wo wir da jeden Buchstaben betrachten und jedes Wort, und wir schwingen uns in die Höhe. Also so wie ein Adler in die Höhe und verschaffen uns so eine Vogelperspektive über diesen Abschnitt, der uns kommt. Zweiter Teil Kapitel 2 und das ganze Kapitel 3. Und lassen das einfach so mal aufleuchten im Gesamtzusammenhang. Und ihr werdet sehen, das macht Lust, auch noch das Ganze zu sehen, was wir jetzt heute einfach nicht hervorgraben können, das auch noch zu suchen und zu sehen. Und ich glaube, das, was hier steht, das wird uns beeindrucken. Paulus steigt ein, so mit diesem neuen Abschnitt, und führt uns an ein Geheimnis heran, und sagt diesen Leuten hier, die dieses Schriftstück lesen, der Epheserbrief, die zum großen Teil eben aus dem Heidnischen kommen, nicht Juden waren, und sagt: Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Jesus Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Gottesvolk oder Bürgerrecht. Also ihr gehörtet nicht zum Volk Gottes. Ihr wart ausgeschlossen zu den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen ist. Es waren seine Zusagen, die galten ihnen und nicht euch. Also er betont hier und sagt, ihr wart ausgeschlossen eigentlich vom Plan Gottes, von seinem Wirken, von seinen Zusagen, von seinen Verheißungen. Wenn man das Alte Testament liest, da stehen natürlich schon wunderbare Dinge über das Volk Israel. Gewaltige Verheißungen, wie er sie segnen will. Und dann sagt er, gilt nicht für euch oder galt nicht für euch. Sagen Vergangenheit. Und jetzt kommt aus diesem Kapitel 2 eine elementare Aussage, also wirklich ein gewaltiges Schmuckstück. Er sagt, er, also Jesus, hat die Trennmauer der Einzäumung niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens, also der Tod von Jesus am Kreuz, hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Lassen wir das aufleuchten. Jesus hat diese Trennmauer, die uns Ausschluss vom Wirken Gottes, Ausschluss von seinem Volk, Ausschluss von seinen Verheißungen. Er hat diese Trennmauer niedergerissen, beseitigt. Es ist nicht eine Stützmauer hier, sondern es steht wirklich, da stehen drei Worte im Urtext: Trennung, Mauer, Einzäumung. Also eine Mauer ist mal undurchlässig, oder? Dann sie trennt und sie zäumt ein, also sie schließt aus. So, das wird hier ganz stark betont. Und ich möchte jetzt etwas auf das eingehen. Also diese Mauer ist durch Jesus niedergerissen und hat uns jetzt aus den Heidnischen, all die Völker dieser ganzen Welt, hat die Türe weit geöffnet, gesagt, ihr dürft vollwertig am Heilshandeln Gottes teilhaben. Ihr dürft mit dazugehören. Gott hat schon beim Tod von Jesus ein erstes Zeichen gesetzt, dass diese Trennmauer niedergerissen wird. Als Jesus starb, war im Tempel das Heiligtum und das Allerheiligste, wo kein Mensch Zugang hatte, war dieser trennende Vorhang, auch Trennung, oder? Vor der Gegenwart Gottes ist dieser Vorhang entzweit worden. Er wurde zerstört. Da hat Gott schon ein Zeichen gesetzt, es kommt eine neue Zeit. Da gelten neue Gesetze. Die Trennung ist aufgehoben zwischen Gott und Mensch durch den Tod von Jesus. Und jetzt gehe ich auf diesen Tempel ein. Und das, was Paulus hier so in Erinnerung ruft, sagt eben diese Trennmauer und er denkt an die Umzäunung im Tempel. Ich muss vielleicht hier noch vorausschicken, für die ersten Christen war das überhaupt nicht klar. Sie dachten, also die Apostel und so, die kamen ja alles aus dem Jüdischen, das Evangelium ist nur für die Juden. Also kann fast nicht mehr vorstellen, oder? Und die voll davon überzeugt, schon, wir haben ja gerade Auffahrt hinter uns und als Jesus den Jüngern so zusammen war und sich dann verabschiedet hat, bevor er auffuhr, haben die Jünger gefragt, wann richtest du das Reich Israels wieder auf? Also dachten nur an Israel, oder? Nur an dieses Volk. Jesus sagte da schon, ja, aber ihr seid Zeugen der ganzen Welt. Nein, 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 Israel. Und dann hat Gott die Tür aufgestoßen. Der Erste, der so bewusst als Heide zum Glauben kam, war ein römischer Offizier namens Cornelius. Petrus wurde zu ihm geschickt, um ihm das Evangelium von Jesus zu erklären. Und Petrus, Gott musste ihn zuerst beknien, dass er bereit ist, mit dieser Vision da von den unreinen Tieren. Und dann ging Petrus, hat ihm das Evangelium erklärt, als er ging. War schon eine Zumutung als Jude in ein heidnisches Haus, war eigentlich sonst nicht erlaubt. Er ging da hinein, hat ihm das Evangelium erklärt und dann kam der Heilige Geist sichtbar, damit wirklich, man wirklich glaubt, ja, der Heilige Geist kommt auf einen Heiden. Petrus und die Leute da, also das ist ja unglaublich. Und dann kam, gibt so Gerüchte, oder? Kam das dann in die Gemeinde in Jerusalem, die immer noch in der Vorstellung leben, das gilt nur für Juden. Heiden, Petrus ging zu einem Heiden und der ist jetzt ein Christ geworden, der gehört vollwertig dazu. Und dann haben sie Petrus vorgeladen für die Gemeinde und Petrus hat das so erklärt, was da geschehen ist. Und wenn man diesen Text liest, in Apostelgeschichte 11, hat man den Eindruck, Petrus steht vor der Gemeinde und entschuldigt sich. Ja, ich habe es einfach gesagt, was Jesus getan hat und dann kam der Heilige Geist, ich kann nichts dafür. Ich bin dann der Unschuldige. Also der Gott ist schuld, oder? Ich habe es nicht getan, er hat es getan. Also das ist ganz spannend, oder? Wenn man das so liest, also merkt man, wie sehr hier etwas Neues anbricht, das für die Leute damals noch nicht vorstellbar war. Davon ist die Rede von dieser Trennmauer. Und jetzt, Petrus schreibt hier in Kapitel 3 dann, ich als Gefangener, er ist eben in Gefangenschaft und jetzt kommt ihm so hoch, warum bin ich eigentlich hier in Gefangenschaft? Was ist der Grund? Und die Bibel kennen, wissen, was der Grund ist. Er hat 3 Missionsreisen hinter sich, hat viele Heiden zum Glauben an Jesus geführt, Gemeinden gegründet. Und für die Juden, jetzt für die nichtchristlichen Juden, war das eine totale Zumutung. Und dann kam er nach Jerusalem, nach so einer dritten Reise, natürlich mit dem Ruf, das ist einer, der jetzt da mit den Heiden zusammen ist und etwas Neues wirkt und so. Und die hatten einen Hass auf Paulus, einer von uns, der so abtrünnig geworden ist. Und dann wurde Paulus in Jerusalem gesehen mit heidnischen Männern. Das war natürlich erlaubt. Und dann einige Zeit später wurde er im Tempel gesehen, wieder mit, aber das waren jetzt zwei jüdische Männer. Und er wurde mit diesen zwei jüdischen Männern im Tempel mit gesehen und die dachten, wieder Gerücht, oder? Das sind Heiden. Also Paulus macht etwas total Verbotenes. Er führt heidnische Leute in den Tempel, beziehungsweise in den Vorhof. Verboten. Und das gab dann den Tumult und das war der Auslöser, dass Paulus in die Gefangenschaft kam. Und jetzt erinnert er sich und jetzt schreibt er diesen Text hier und jetzt müssen wir sehen, ich habe hier den Tempel, das war der Tempel, ungefähr so sah er aus zur Zeit von Jesus, zur Zeit von Paulus. Und der hatte eine Umzäunung. Im Vorhof durften sich nur Juden aufhalten, außerhalb auch Heiden, aber da war eine ganz klare Trennmauer. Und überall an dieser Trennmauer waren Hinweisschilder angebracht. Ich zeige euch eines, da gibt es einige Ausgrabungen aus dieser Zeit, solche Hinweisschilder, die waren in regelmäßigen Abständen angebracht und auf diesen Hinweisschildern steht in zwei Sprachen, es ist für einen Heiden oder eine nichtjüdische Person verboten, hier weiterzugehen. Also innerhalb dieser Mauer, unter Todesstrafe. Also ganz klar. Und jetzt hat Paulus wohl, als er das schrieb hier, dieses Bild vor Augen, oder? Die Trennmauer, ausgeschlossen, verboten, da darfst du mit heidnischem Hintergrund nicht rein. Er sah das Bild und jetzt erinnert er sich oder schreibt uns diesen Text. Jesus hat diese Umzäunung abgerissen. Diese Trennmauer beseitigt, die ist nicht mehr vorhanden. Jesus hat auch den nichtjüdischen Völkern, den nichtjüdischen Menschen und damit auch mir, damit auch wohl praktisch allen, wenn nicht ein Jude da ist, die Türe geöffnet zu seinem vollen Heilswirken. Also wenn man dann den ganzen Zusammenhang liest, merkt man, es gibt keinen Unterschied mehr. Wir sind vollwertig dabei. Das steht hier einfach so, diese Trennmauer, das ist im Epheserbrief, diese Formulierung ist so ganz speziell, so einmalig, wie hier das Heilswirken so jetzt bildhaft dargestellt wird, im Tempel, diese Verbotsschilder und dann, Gott hat das alles weggeräumt. Jetzt ist der Zugang für alle Menschen direkt in die Gegenwart Gottes offen, ohne Einschränkung. Und der Gesamttext macht uns klar, das ist durch Jesus geschehen. Hier zum Beispiel auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben. Für auch ihnen gelten die Zusagen Gottes, also vollwertig und immer wieder weist er auf Jesus hin, auch hier die Hingabe seines eigenen Lebens. Es ist Jesus, der diesen Weg durch sein Opfer am Kreuz zu Gott geöffnet hat. Und er hat das Gesetz, das heißt, den Heilsweg des Alten Testaments, der nicht funktioniert hat, dass man durch Einhalten des Gesetzes vor Gott gerecht wird, aufgelöst. Der gilt nicht mehr. Es gibt Gläubige, die wollen immer noch ein bisschen ins Alte Testament zurück, indem sie zum Beispiel, ja, Abendmahl ist für sie, haben sich schon so dran gewöhnt, ein bisschen verstaubt. Feiern wir doch das Passafest, oder? Oder halten wir jüdische Speisevorschriften ein, oder? So. Nur noch von reinen Tieren und so weiter. Wisst ihr, das ist nicht ein Fortschritt. Das ist ein Rückschritt. Das ist ein Rückschritt ins Alte, das vergangen ist. Hier steht etwas viel Schöneres, viel Besseres, viel Umfassenderes. Auch das Abendmahl, das wir feiern, alle Menschen, die zu Jesus kommen möchten, sind dazu eingeladen. Das ist das Bild der abgebrochenen Mauer. Und jetzt ein kleiner Einschieb, da müsste man jetzt wirklich das Mikroskop nehmen. Jetzt sagt Paulus, Gott hat einen neuen Tempel aufgebaut. Also Gott hat ja wirklich, der alte ist vernichtet, zuerst der Vorhang, oder? Und dann, kurz nachdem Paulus diese Texte geschrieben hat, ist der ganze Tempel dem Erdboden gleich gemacht worden. Seither gibt es keine Opfer mehr, kein Heiligtum, nichts mehr bis heute. Ist weg. Weil Gott eine Zeit eingefügt hat, wo etwas Neues verwirklicht wird, nämlich die Gemeinde Jesu. Seine Gemeinde. Und davon steht in diesem Text hier im Kapitel 2, ausführlich dann das Fundament haben die Apostel und Propheten gelegt. Also jetzt haben wir es, oder? Von Jesus inspiriert, die neutestamentlichen Briefe. Und Jesus ist der Eckstein. Und dann heißt es hier, er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er, also durch Jesus, und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Aha, wieder ein Tempel. Ein nicht sichtbarer. Dieser neue Tempel, der errichtet wurde, wo alle Menschen dazu eingeladen sind, als lebendige Steine sich in dieses Gefüge einzufügen, ist die Gemeinde Jesu. Ich brauche übrigens lieber den Begriff Gemeinde als Kirche. Kirche meint eigentlich nur ein Gebäude. Aber Gemeinde ist, wenn Menschen zusammenkommen, die Jesus kennen, also diese Gemeinschaft. Deshalb benutze ich diesen Begriff. Also es ist spannend, wie Paulus hier einfach die Tür aufstößt und sagt, schaut einmal, was da, was hat Gott da sich ausgedacht, dieses Neue. Und das so im Gesamtblick sieht Paulus eben praktisch wie in Ketten gelegt, oder wegen diesen Verbotsschildern, weil die offenbar hat sie nicht übertreten, aber scheinbar übertreten hat und jetzt entwickelt er diese Gedanken und schreibt, wow, in Wirklichkeit ist die Mauer weg. Ihr dürft kommen, vollwertig zum neuen Volk Gottes gehören. Und wenn wir, ich möchte hier nur eine kleine Klammerbemerkung machen. Die Gemeinde, gibt es klare Anweisungen, die Gemeinde Jesu gebaut werden soll. Das ist einfach in Klammern. Wir haben die Heilslehre, wie man gerettet wird, aber wir haben auch die biblische Lehre über Gemeinde. Und wir können nicht einfach tun und lassen, was wir wollen, obwohl wir viel Freiheit haben in der Ausgestaltung der Gemeinde. Aber es gibt Grenzen, wisst ihr, in der Gemeinde gibt es keine Sakramente. Man kann das Taufwasser 7-mal filtern. Das wird kein Christ daraus. Das ist ein fundamentaler Irrtum. Oder 1. Timotheus Kapitel 3. Die Anforderung an einen Gemeindeleiter. Also Volkskirche mit all den Institutionen und all dem, das entspricht nicht der Gemeinde Jesu. Da wird zu viel einfach völlig auch biblische Wahrheiten großzügig einfach übergangen. Also das geht nicht. Also das nur in Klammern, wenn wir hier an einem heiligen Punkt sind. Die Gemeinde Jesu ist von Gott geplant. Hat ein klares Fundament gelegt auf die neutestamentlichen Schriften. Jesus ist der, der alles zusammenhält, der die Richtung angibt. Das Entscheidende, was diese Welt verworfen hat, brauchen wir nicht. Und er ist aber der Eckstein, die Grundlage unseres Heils. So, das ist der erste Diamant, so. Paulus uns hier vorstellt. Schaut einmal, die Mauer ist weg. Und jetzt kommt das Zweite. Er sagt, das ist im Alten Testament nicht vorausgesagt. Die Gemeinde Jesu findet ihr im Alten Testament nicht. Was? Aber es ist doch so etwas Wichtiges, oder? Nicht zu finden. Ich mache kurz einen Überblick und dann gehe ich auf den Text ein. Die Schreiber des Alten Testaments, Propheten, andere Schreiber wie David und so weiter, die durften ja weit in die Zukunft blicken, haben Dinge vorausgesagt bis ans Ende der Zeit. Und man sieht, ich habe hier zwei Gipfel eingezeichnet. Wenn man vor diesen beiden Berggipfeln steht, hat man den Eindruck, dass das ist zusammen, das ist wie die gleiche Zeit, jetzt wenn man eine Zeitachse einbauen würde, oder? So, ihre Sicht. Und sie haben richtig vorausgesagt, das erste Kommen vom Messias, das erste Kommen von Jesus, und haben seine Niedrigkeit, seinen Tod vorausgesagt, besonders Psalm 22, Jesaja 53, so diese Texte, da ist von diesem leidenden, sterbenden Messias, der die Schuld der Welt trägt, ist die Rede. Und zugleich haben noch viel, viel mehr Texte und viel deutlicher haben sie die Herrschaft, die Königsherrschaft Jesu, seine Verherrlichung, wie er den Frieden herstellt, weit Welt, wie er sein Reich aufrichtet, das alles erfüllt, so einfach diese Zukunftsbeschäftigung, das haben sie vorausgesagt, vorausgesehen. Was sie nicht gesehen haben, ist zwischen diesen beiden Ereignissen eine Lücke ist, nämlich die Zeit der Gemeinde Jesu. Das findet ihr im Alten Testament einfach nicht. Spannend, oder? Ich denke, warum nicht? Da müsst ihr Gott fragen. Aber Paulus, jetzt bringt er das in einer Eindrücklichkeit hier in Kapitel 3, wir sind schon jetzt gesprungen, Kapitel 3 zum Ausdruck, das ist zwar nicht bekannt. Ich zeige euch, er bringt das gerade so ein paar Mal. Und wie ich in diesem Brief bereits erwähnte, hat Gott selbst mir seinen verborgenen Plan offenbart. Also dieser Plan kommt, meint jetzt eben die Gemeinde, er war verborgen. Dann nur einen Vers weiter. Wenn ihr lest, was ich geschrieben habe, werdet ihr verstehen, was ich über das Geheimnis des Christus weiß. Geheimnis. Also es war nicht bekannt, was Jesus, was da kommt durch Jesus und sein Opfer am Kreuz, seine Auferstehung. Eigentlich noch weiter. Früheren Generationen hat es Gott nicht offenbart. Doch nun hat er seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben. Die ganze Generation vorher hat es nicht gekannt, bis heute, bis jetzt, jetzt wo ich lebe als Paulus, wir als Apostel. Es war verborgen, eben zwischen zwei Berggipfeln oder zwischen diesen beiden Ereignissen. Es war verborgen. Und noch ein letztes Mal, und jetzt merken wir, wie Paulus hier ihn das bewegt, diese neue Erkenntnis, dieses Neue, das war für ihn ja auch völlig neu. Muss man sehen. Ich denke, viele von uns wissen das, was ich jetzt sage, oder? Ist bekannt. Aber für Paulus war das ja auch, als er zum Glauben an Jesus kam, etwas völlig Neues. Eine riesige Dimension im Heilsverständnis, wie Gott seinen Plan mit dieser Menschheit schreibt. Und deshalb noch einmal, also erst das, was, eins, zwei, drei, viermal, viermal einen kurzen Text. Ich wurde berufen, allen den Willen Gottes zu erklären, den er, der Schöpfer aller Dinge, von Anfang an verborgen gehalten hat. Noch einmal, er war verborgen. Und jetzt, boah, jetzt ist klar. Und wir dürfen nicht vergessen, das stammt jetzt von Paulus. Paulus schreibt auch in diesem Text hier, da müssen wir jetzt noch ein bisschen eben das Mikroskop nehmen, aber er schreibt, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Steht hier eingefügt so in diese Aussagen. Ausgerechnet ich war ein Verfolger dieses neuen Gedankens, dass Jesus der Retter ist. Und natürlich, ich war so überzeugt vom Einhalten des Gesetzes, ich war ein Pharisäer, das Alte Testament, das war mein Leben, das Heil durch das Einhalten des Gesetzes. Und ausgerechnet mir hat Gott in einer Klarheit diese neue Heilszeit offenbart. Er ist tief beeindruckt, dass Gott ihn genau dazu würdig gemacht hat. Und so dürfen wir diesen Text auf uns wirken lassen. Und jetzt spannend hier, nachdem er sagt, in frühen Generationen war das verborgen, die Gemeinde Jesu, diese neue Heilszeit. Der nächste Vers, das ist das, was ich in meiner ersten Predigt im neuen Jahr hier gepredigt habe. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Die Gemeinde Jesu ist das Schmuckstück Gottes. Und durch die Gemeinde präsentiert er, steht hier nicht der Welt, sondern der unsichtbaren Welt, auch dieser dämonischen Welt, die seine Weisheit. Also Gemeinde ist nicht einfach ein Spiel, sondern das ist das Herzstück Gottes auf dieser Welt. Und jetzt musst du einfach den Gesamtzusammenhang sehen, oder? So. Ich darf durch Jesus Teil davon sein. Nicht einfach eine unbedeutende Nummer in dieser Weltgeschichte, sondern ich gehöre dazu, zu diesem Wirken Gottes. Und das motivierte Paulus, Jesus nachzufolgen, auch zu seiner Opferbereitschaft. Er schreibt hier, damit es die Epheser motiviert, und wer diesen Brief gelesen hat, mit Überzeugung und Standfestigkeit Jesus nachzufolgen. Und dieser Text soll uns motivieren, mit Überzeugung und Standhaftigkeit Jesus nachzufolgen. Einfach so dieses, wow, das hat Gott gewirkt. Das war sein Plan und ich darf Teil davon sein. Ich bin nicht mehr ausgeschlossen, sondern vollwertig dabei. Die Mauer ist weg. Ich gehöre voll dazu. Paulus schreibt in diesem Text vom Bürgerrecht, das wir haben, von Teil, ganz Teil sein. Und also er führt das aus in noch mit vielen Worten, um uns einfach klar zu machen, schaut einmal, was hat Gott für einen wunderschönen Plan. Und jetzt, nachdem Paulus das so einfach dargestellt hat, geht er auf die Knie und betet. Er betet für die Gemeinde. Noch einmal dieses Bild hier, die Gemeinde. Und schaut einmal, diese Zeit dazwischen, die dauert jetzt schon 2000 Jahre, oder? Ist eine dunkle Zeit. Was ist da in dieser Zeit schon alles geschehen? An Schrecklichkeiten auf dieser Welt. Eine dunkle Zeit. Noch einmal Rückblick auf letzten Sonntag. Eine von Dämonen durchdrungene Welt. Eine Welt, die auch der Gemeinde Jesu feindlich gegenüberstellt. Der Feind hat ein Ziel, eine Gesellschaft zu formen, die einfach möglichst unzugänglich ist für das Evangelium. Was sind da für Religionen entstanden? Was sind da für Ideologien entstanden? Denken wir an den Atheismus, Kommunismus, Darwinismus und so weiter. Was sind da für Heilslehren, auch christliche Heilslehren entstanden, die einfach ein Ziel haben, damit der Mensch möglichst schwer zu erreichen ist mit der eigentlichen frohmachenden Botschaft von Jesus. Auch unsere Gegend ist durchzogen mit einer Heilspendeindustrie oder so. Man tut, wie man das Heil irgendwie produzieren könnte und spenden könnte, aber es ist kein Heil, es sind die gleichen Worte, aber es ist eigentlich nicht wirklich das Heil, es ist eine Erschwernis. Und durch all das hindurch, 2000 Jahre, spannend diese Geschichte, bewahrt Jesus seine Gemeinde, lässt sie immer wieder aufleben, schützt sie, begleitet sie. Und wisst ihr, Gemeinde ist wirklich eine Herausforderung. Also ich fühle mich für Gemeinden verantwortlich mit meiner Berufung. Und ich muss euch sagen, ich leide schon auch unter Gemeinde. Und Gemeinde bauen. Also zum Beispiel in Willisau. Wir erleben zurzeit gerade so wirklich einen kleinen Aufbruch. Also vorletzten Gottesdienst kamen mehr Leute, als wir gedacht haben, also haben wir mehr Stühle gestellt. Und der Stadtpräsident, die Räume werden ja zwischendurch anders gebraucht, merkt sich das. Und als ich letzten Sonntag kam, standen mehr Stühle da. Oh, ey. Das ist aber nicht gesagt, dass diesen Sonntag auch so viele kommen. Soll ich noch Stühle wegräumen? Dann ein bisschen blöd aus, wenn so viele Stühle stehen und nur eine kleine Gruppe da ist. Und man merkt, meine Angst, das, was wir zurzeit erleben in Willisau, ist noch nicht weg. Oder? Es könnte ja nur eine Blase sein. Oder? So eine Blase und pff, bin wieder am Anfang bei nichts. Und ja, letzten Sonntag, zum Glück habe ich keine Stühle weggeräumt, weil die Männer mussten dann noch von verschiedenen Orten Stühle hinzuschleppen. Aber meine Angst ist, es ist nur eine Blase. Versteht ihr? Hier in dieser Gemeinde ringe ich mit euch im Anliegen, dass Gott wieder Familien schenkt, wieder Kinder schenkt, oder? Ich ringe mit euch, dass Gott das tut, seine Wende schenkt, dass diese Gemeinde wieder eine Zukunft hat. Gemeinde ist eine Herausforderung. Und noch eine Minute. Jetzt betet Paulus. Er betet um ein ganz tiefgründiges Gebet. Ich greife nur einen Aspekt heraus. Er sagt: Oh, ich bete, so könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß, Zusammenhang seiner Liebe, der Liebe Gottes, der Liebe Jesu erfassen. Und dann steht hier Länge, Breite, Tiefe, Höhe. Also vierdimensional, das ist einfach unfassbar groß. Und er sagt: Liebe Leute, begreift ihr wirklich, welche Liebe Gott zu uns hat, in diesem Gesamtplan, der ihn da verwirklicht. Versteht ihr das? Und er sagt: Wisst ihr, diese Liebe ist unglaublich groß. Man kann sie nicht messen, oder? Ein dreidimensionales Gefäß kann man den Inhalt messen, auch wenn er groß ist, aber vier Dimensionen sprengt jede Dimension. Es ist für uns Menschen jetzt noch nicht erfassbar, wie groß wirklich Gottes Liebe ist. Und ich möchte in meinem Leben, dass das meine Motivation ist, auch wenn ich in Schuld falle oder Dinge da sind, die nicht richtig sind. Ich möchte sie nicht bekennen vor Gott, weil ich Angst habe vor der Strafe. Auch eine Möglichkeit. Sondern ich möchte sie bekennen, bereinigen, davon lassen, im Gedanken: Wie kann ich dir, Jesus, der du mich so liebst, das antun? Das möchte ich nicht. Das ist eigentlich die Motivation. Du merkst so, eigentlich dieser Text, Paulus zieht hier wirklich alle Register, wäre schade, wenn wir diese Kostbarkeiten nicht entdecken, alle Register, und sagt: Wisch den Staub von deinem Gläubigsein. Das ist einfach nicht recht, wenn da Verstaubtes ist. Wisch ihn weg und entdecke neu. Boah, das hat Gott geplant. Amen. Noch 30 Sekunden. Nein, 15 Sekunden. Ich habe von Wiedisau erwähnt, vielleicht möchtet ihr, ich bete für euch, ihr dürft auch für uns beten. Hinten habe ich in Einwilligung hier Flyer aufgelegt. Wir haben jetzt dann die Lega-Woche Ende Juni. Und da könnt ihr beten, das ist für uns ein ganz großes Unternehmen, das Jesus uns gelingen schenkt. Und am gleichen Sonntag, 22. haben wir ein Freundestreffen. Wenn ihr da vorbeischauen möchtet, hinten liegt der Flyer auf. Da seid ihr eingeladen. Ich glaube, jetzt hören wir ein Lied, ja? Eckstein, oder? Ist richtig. Genau.